Was möchtet ihr gerne, dass an eurem Grab gesagt wird? Und was kann man machen, damit es richtig passiert? Ich habe neulich eine Rundfunksendung im Radio gehört. Da ging es darum, was Menschen bestellen, dass an ihrer Beerdigung gesagt werden soll. Und es wurde also festgestellt, dass ein Großteil oder ein immer größerer Teil nicht von einem Pfarrer beerdigt wird, sondern von einem freien Redner. Aber da gab es also viele Fragezeichen. Und jemand sagte, ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe das selbst aufgeschrieben, was er sagen soll. Wie wäre das so, wenn wir unsere eigene Grabrede entwerfen und sie einem anderen geben, sie dann vorzutragen? Würde das, was gesagt wird, auch stimmen? Das ist ein Problem. Es klingt vielleicht schön, aber ist es auch? Oder sitzen da welche, die sagen, wenn er das wüsste, so. Ich denke, es wäre schön, wenn am Ende unseres Lebens etwas Sinnvolles gesagt wird, was zu einem Christen passt. Das ist eigentlich das einzig Wichtige. Es gibt so einen Art Nachruf im Neuen Testament von einem Mann, der nur ganz kurze Zeit erscheint und dann plötzlich wieder von der Bühne des Weltgeschehens abtritt. Und über ihn ist eine ganze Reihe von Dingen gesagt, die für uns auch eine wichtige Bedeutung haben. Er heißt wie der Kleine, der mit Dolz gekommen ist, Stephanus. Ich lese aus dem 6. Kapitel der Apostelgeschichte 10 Verse und dann aus dem 7. noch ein paar andere, weil die noch dazugehören. Ist auch leicht zu hören, es passiert sehr viel, also hört gut zu. In diesen Tagen, als die Zahl der Jünger zunahm, begehrten die Hellenisten gegen die Hebräer, das heißt die, die einen heidnischen Hintergrund hatten, oder von auswärts kamen, von anderen Gebieten, gegen die Hebräer, die in Israel wohnten, weil ihre Witwen bei der täglichen Versorgung übersehen wurden. Da riefen die 12 Apostel die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst an den Tischen widmen, da wo die was zu essen bekamen. Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer von gutem Ruf und voll Geist und Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Sie ließen sie vor die Apostel hintreten und diese beteten und legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem wurde immer größer. Auch eine große Anzahl von den Priestern nahm gehorsam den Glauben an. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Doch einige von der sogenannten Synagoge der Libertiner und Cyrenäer und Alexandriner und Leute aus Zilizien und der Provinz Asien erhoben sich, um mit Stephanus zu streiten. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist, mit dem er sprach, nicht widerstehen. Und dann hat er eine große Rede gehalten vor dem Hohen Rat und dann endete diese Geschichte in einer ganz dramatischen Weise. Als sie das hörten, waren sie aufs Äußerste über ihn empört und knirschten mit den Zähnen. Er aber, erfüllt vom Heiligen Geist, blickte zum Himmel empor, sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen und rief, ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Da erhoben sie ein lautes Geschrei, hielten sich die Ohren zu, stürmten gemeinsam auf ihn los, trieben ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. So steinigten sie Stephanus, er aber betete und rief, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Dann sank er in die Knie und schrie laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten starb er, Saulus aber war mit dem Mord einverstanden. Was mich hier besonders bewegt, ist, wie oft hier von dem Heiligen Geist die Rede ist und das, was der Heilige Geist in diesem Stephanus bewirkt hat. Also, fängt an mit dem Begriff erfüllt vom Heiligen Geist. Voll vom Heiligen Geist. vollständig ergriffen, vollständig durchdrungen, von ihm geprägt, bestimmt in seinen Ideen, in seinen Wünschen, in seinen Zielen. Für einen Menschen ist das die höchste Auszeichnung, die Gott einem geben kann. Das heißt, dass Gott in diesem Menschen vollen Raum hat. Das muss das Ziel sein eines jeden Christen, ohne Ausnahme. Und es ist die Voraussetzung für irgendeinen Dienst in der Gemeinde. Für die 7 Almosenpfleger, die für die Armen sorgen sollten, das war die Voraussetzung, erfüllt vom Heiligen Geist, sonst waren sie dazu nicht fähig. Und um etwas zu erfüllen, muss erst etwas Raum geschaffen werden. Wir hatten letzte Woche die Maler und die lassen dann immer ein bisschen Farbe übrig, falls mal was passiert, man muss was übertupfen. Ich hatte ein Glas, da war noch die Farbe vom letzten Mal drin. In die neue reinkam, musste die alte weg und dann musste die erst ausgekratzt werden, habe sie richtig entsorgt und dann musste das Glas richtig gereinigt werden, ehe das neue eingefüllt werden konnte, sonst wäre das nicht gegangen. Ehe der Heilige Geist von einem Menschen Besitz ergreifen kann, muss der Mensch sich entäußern. Sein Ich muss klein werden, muss sterben, muss Raum machen, damit Gott in einem Menschen Platz haben kann. Das war bei Stephanus vorbildlich. Das wird wiederholt gesagt und das hatte ein paar ganz praktische Auswirkungen. Manche Leute haben Angst, wenn sie Christen werden, wenn sie sich Gott hingeben, dann würden sie sich selbst aufgeben. Das bedeutet nicht, dass ein Mensch seine Persönlichkeit aufgibt, dass er aufhört, ein Individuum zu sein. Das heißt nur, dass er sich selbst in den Dienst eines Höheren stellt und damit wirklich erst das wird, was er nach Gottes Willen sein soll. Er wird noch viel mehr Persönlichkeit sein. Er wird noch viel mehr sich ausdrücken können, das, was Gott in ihn hineingelegt hat, wenn er ihm nur die Möglichkeit gibt, das zu bewirken. So, jetzt werden wir sehen, was vom Heiligen Geist erfüllt, was das für praktische Bedeutung hat. Das erste war Heiliger Geist und Weisheit. Weisheit ist mehr als viel zu wissen. Es gibt viele Leute, die wissen sehr viel und sind nicht sehr weise. Weil Weisheit bedeutet, Wissen auch anzuwenden, Dinge zu verstehen, Probleme auf den Grund zu gehen und sie sinnvoll zu lösen. Wie weise Stephanus war, zeigt sich daran, dass er das Widmenproblem gelöst hat. Kann man sich vorstellen, was es für Schwierigkeiten gibt, wenn in einer Gemeinde ein Teil der unversorgten, alleinstehenden Frauen hungern müssen und zu kurz kommen. Und wie die anfangen, sich zu beklagen und was das für die Atmosphäre in der Gemeinde bedeutet. Und wie viel Fingerspitzengefühl dazu nötig ist, um so etwas gründlich zu klären. Und offensichtlich hat der Stephanus eine glückliche Hand, offensichtlich hat er und seine 6 anderen Begleiter viel Weisheit, sodass sie das Problem gelöst haben und der Beweis dafür, die Gemeinde ist gewachsen. Und ehe nicht also in der Gemeinde Streit begraben wird und Differenzen ausgeräumt werden, ist es sehr schwer für die Gemeinde nach außen zu wirken. Und auch als er diesen Streit hatte mit den Leuten von den unaussprechlichen Namen, das waren Juden, die sich also gegen ihn stellten und ihn überzeugen wollten, dass das, was er sagte, verkehrt war. Sie konnten der Weisheit nicht widerstehen, die aus ihm sprach. Gott hat ihn befähigt, die Wahrheit so zu sagen, dass die anderen dann nichts mehr melden konnten. Weise wird ein Mensch dadurch, dass es sich mit dem Wort Gottes erfüllen lässt, und dass er seinen gesunden Menschenverstand von Gott bewegen lässt. Das heißt also gesunder Menschenverstand, wir reden vom gesunden Menschenverstand, wir meinen einen Mensch, der so einigermaßen zurechtkommt mit dem Alltag. Für die Bibel bedeutet gesund ja noch in einer anderen Weise. Redet manchmal von der gesunden Lehre. Das heißt die Lehre, das Evangelium, die den Menschen gesund macht. Der gesunde Menschenverstand ist einer, der zur Gesundheit anderer beiträgt. Und die muss er sich erst schenken lassen. Und ohne Gott gibt es keinen wirklich gesunden Menschenverstand. Gottesfurcht ist der Weisheit Anfang. Ein Wort, das immer wieder im Alten Testament kommt. Ohne dass ein Mensch die richtige Beziehung zu Gott hat, kann er in der Welt nicht wirklich weise sein. Sein Leben ist unweise ohne Gott. Verpfuscht. Ganz verkehrt gelaufen. Zweiter Ausdruck. Von diesem Stephanus wird gesagt, dass der Heilige Geist in ihm Gnade gewirkt hat. Also wir kennen das Wort Gnade. Das heißt ein unverdientes Geschenk. Wir haben beim Herrn mal und immer wieder davon geredet, dass Gott uns gnädig ist, dass er uns seine Gnade schenkt, seine Gunst, seine Freundlichkeit, seine Güte schenkt. Verdient haben wir es nicht, können es nicht, er gibt sie uns umsonst. Aber es gibt noch einen anderen Begriff oder eine andere Bedeutung von dem Wort Gnade. Und das bedeutet, dass der Mensch, der Gnade empfängt, dann auch gnädig sein kann, gütig sein kann, überströmen, dem anderen helfen kann in einer liebevollen, einer warmherzigen, in einer freundlichen Weise. Auch das muss bei dem Stephanus sichtbar gewesen sein. Es gibt ja, zwei Arten von Hilfe. Die eine so von oben herab und die ist fast schlimmer als keine Hilfe. Also jemand, der so ein Almosen empfängt, der so nebenher, den gleich auch damit gezeigt, wenn du tauchst ja nichts, kannst du nicht selbst nicht besorgen, man hätte ja besser mehr was tun können, na gut, ich helfe dir mal. Furchtbar. Aber jemand etwas zu schenken, dass der andere das nicht ist, als unterwert empfindet, als Mangel, sondern als überströmendes Zeichen der Freundlichkeit, die man gerne hat. Etwas muss in diesem Stephanus gewesen sein, dass die Menschen etwas in der Gemeinde, dass sie gerne mit ihm zu tun haben. Das ist auch etwas, was der Heilige Geist erst in uns bewegen muss. Einen Dienst zu tun. Mein Gott, einen Menschen zurechtzuweisen, ihm die Wahrheit zu sagen und ordentlich an den Kopf zu werfen, was an mich passt. Dazu brauchst du keinen Heiligen Geist. Aber einem anderen Menschen die Wahrheit so zu sagen, dass er sie annehmen kann. Dass er merkt, der andere meint es gut mit mir. Das ist eine Frucht, die der Geist schenkt. Und das Wort Gnade im Neuen Testament hat sehr viel zu tun mit einem verwandten Wort, Wortstamm. Das bedeutet Freude oder Freundlichkeit, Gütigkeit. Also etwas, was den Menschen Segen schafft. Und ich denke, hier ist etwas sehr Wichtiges für uns. Wenn Menschen hier hereinkommen und uns als Gemeinde erleben, oder wenn sie mit uns über den Glauben reden und uns erleben als einzelne Christen, wenn bei uns Härte und Kälte überwiegt und Rechthaberei, warum sollen sie das von uns sich etwas sagen lassen? Das haben sie in der Welt allemal. Aber wenn von dieser Qualität der überströmenden Freundlichkeit und Güte etwas spürbar ist, vielleicht werden sie viel eher dann überlegen, sich mit dem christlichen Glauben zu beschäftigen. Heiliger Geist, Gnade. Dann der Heilige Geist und der Glaube, das wird auch von dem Stephanus gesagt. Glaube heißt, Gott beim Wort nehmen. Er hat etwas gesagt, darauf verlasse ich mich. Beweisen kann ich es nicht. Er hat es gesagt, er ist glaubwürdig. Ich kann mich darauf verlassen, ich kann darauf bauen, ich kann mein Leben darauf wagen. Das wird deutlich in der Predigt, die der Stephanus dann vor dem Hohen Rat gehalten hat. Das müsst ihr vielleicht mal heute Nachmittag nachlesen. Also, das war vollkommen vom Wort Gottes her geprägt. Er erzählt die Geschichte, die fast jeder Jude gerne hören wollte. Die Geschichte vom Abraham, wie Gott ihn als Fremdling in Palästina hat leben lassen. Von Josef, wie er verkauft wurde und dann später zum Segen für seine Brüder wurde. Von Mose, wie er in Ägypten war, wie er qualifiziert wurde als Führer, wie er das Volk auszog durch das Rote Meer beim Sinai, wie die Sache mit dem goldenen Kalb passierte. Und dann David und von Salomo, besonders auch, als sie einen Tempel bauten, der doch Gott nicht ausfüllen kann. Diese Predigt war auf das Wort Gottes gebaut. Er war von diesem Wort erfüllt, er glaubte das fest, es gab gar keinen Zweifel, keine Abstriche. Das war für ihn einfach Wahrheit Gottes. Und sie endet damit, diese Predigt, also zu der wahrscheinlich die meisten ziemlich genickt haben bis zum Ende, dann wurde es also etwas kräftiger und dann zum Schluss sagte, ihr habt den, von dem die Alten vorausgesagt haben, den einen habt ihr gemordet. Und der Glaube hat ihn befähigt, vor dem gelehrten Hohen Rat, vor all den mächtigen Leuten zu stehen und das zu sagen, was zu sagen war aus der Wahrheit. das im Neuen Testament gehört es dazu. Der Heilige Geist, das Wort und der Glaube. Der Heilige Geist inspiriert das Wort Gottes und das Wort Gottes bewirkt in uns Glauben. Es gibt aber auch eine umgekehrte Reihenfolge. Ein Mensch hört das Wort im Glauben und im Gehorsam und der Heilige Geist kommt zu ihm und nimmt bei ihm Wohnung. Man kann das nicht voneinander trennen. Es ist nicht die Frage, muss ich dem Heiligen Geist trauen oder warten, dass er mir etwas sagt oder soll ich nur der Bibel vertrauen? Das sind einfach falsche Gegensätze. Geist, Wort, Glaube, die gehören ganz eng zusammen. Bei Stephanus wird das deutlich. Und dann das Letzte noch, der Heilige Geist und Kraft oder Macht. In der Welt ist Macht ein gefährliches Wort. Das hat mit Konkurrenzdenken zu tun, mit Wettbewerb, mit Überflügeln, mit Ausbeuten, mit Beherrschen, mit Ausnutzen, Einengen. Bei Jesus ist es anders. Seine Macht dient zur Erlösung, zur Befreiung mit der Kraft zum Guten. Diese Kraft hat manchmal die Möglichkeit gehabt, Zeichen und Wunder zu tun. Stephanus konnte das. Das ist nicht immer so. Und nicht unbedingt, dass die Kraft, die Gott uns durch seinen Heiligen Geist schenkt, sich nur in Wundern ausdrückt. Schon damals hat Paulus gesagt, können sie alle Wunder tun? Die Antwort war nein. Barnabas, ein sehr befähigter Mann, von ihm ist nichts gesagt, dass er Zeichen getan hätte. Und von allen Christen wird gesagt, dass sie sich erfüllen lassen sollen mit dem Heiligen Geist und Loblieder singen zur Ehre Gottes. Und hier war die Kraft vor allem die Kraft zum Aushalten, zum Leiden. Die Kraft, alles hinzugeben aus Loyalität zu Jesus. Die Kraft, das Letzte herzugeben, weil die Treue zu Jesus ihm wichtiger war als sogar sein eigenes Leben. Er war der erste Märtyrer, der erste, der für seinen Glauben gestorben ist. Und wahrscheinlich hat er durch sein Sterben mehr noch gepredigt, als er vorher durch seine Worte bewirkte. Und Gott hat ihn dazu ausersehen, ausgewählt, bevorrechtigt, kann man sagen, wenn man das richtig versteht. Und was für ein Sterben? Was hatte der von Jesus gelernt? Er sagte, Herr, nimm ihnen diese Schuld oder rechne ihnen diese Schuld nicht an. Können wir uns das vorstellen? Das ist nicht menschlich. Das ist nicht, was ein Mensch aus sich heraus kann. Wenn er schmerzlich hingerichtet wird von denen, die ihm Böses wollen, die im Namen Gottes so etwas begehen wie einen Mord an einem wirklich in diesem Falle Unschuldigen, dann zu sagen, Herr, vergib ihnen, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Er hatte von Jesus wirklich etwas gelernt. Und da war einer, der hat als Zeuge die Kleider der Henker bewacht, Saulus. Er hatte Freude daran, Wohlwollen an diesem Mord, weil er dachte, das sei ein Gericht über einen Irrlehrer. Und später ist ihm aufgegangen, dass er Handlanger einer ganz schäbigen Sache war und sein ganzes Leben lang hat er das nie vergessen. Dieser Stachel in seinem Gewissen ist nie wieder weggegangen. Stephanus, was für ein Mann, was für ein Nachruf. Voll Heiligen Geistes und Gnade und Kraft und Glauben und Weisheit. Das wäre so ein Nachruf, den wir uns wünschen können. Wünschen wir das auch, aber wünschen ist nicht genug. Kann einer wünschen, bis er schwarz wird und er wird immer noch nicht erfüllt sein vom Heiligen Geist. Die Bibel zeigt uns, wie das geht, dass einer vom Heiligen Geist erfüllt wird, voll Heiligem Geist. Er muss sich zu Jesus bekehren, ihm sich ausliefern. Das ist der erste Schritt. Und dann der zweite, jeden Tag seines Lebens bewusst das zu tun, was sein Wille uns sagt. Der Text, den wir uns beim Herrn mal gelesen haben, gibt so ein paar praktische Beispiele. Ein alltägliches Leben in der Heiligung. Jeden Tag zu überlegen, ist das im Einklang mit dem, was Jesus will. Jedes Wort, jede Tat, jeder Gedanke. Aber mehr noch, mit dem Wort sich beschäftigen, mit dem Wort des Heiligen Geistes sich erfüllen lassen, damit da nicht Platz ist für das Negative, für das Gemeine, für das Schmutzige, was in der Welt auf uns einströmt. Und auch im Dienen, sich hinzugeben, sich um andere zu kümmern, da wo man nichts davon hat, wo es keinen Dank gibt, keinen Ruhm gibt, wo einer das im Verborgenen tut, weil er Jesus ehren will, weil er von dem Geist Gottes dazu bewegt wird. Und dann im Gebet sich Gott zu öffnen und in der Anbetung ihn zu verherrlichen. Das sind Dinge, mit denen ein Mensch täglich umgeht, damit der Geist in ihm immer mehr Raum hat. Und das bleibt nicht aus. Da gibt es Veränderung. Und wir haben es in der Hand. Wenn es ein Ziel gibt, das man so in wenigen Worten sagen könnte, für ein christliches Leben, wäre: Ich will mich ausstrecken, dass der Heilige Geist in mir Raum hat. Raum für Kraft und Gnade und Glauben und Weisheit. Das wäre so ein Ziel für heute, für morgen, nächste Woche, nächstes Jahr, für alle Tage unseres Lebens bis zum Letzten. Und dann, ob das einer sagt oder nicht, das spielt keine Rolle, aber dass dann Gott sagen kann: Ja, mein Geist hat ihm Raum gehabt, wirklich. Er gehört zu mir. Dieses Ziel könnte unser Ziel sein. Wenn ihr jetzt Amen sagt, dann müsst ihr das übernehmen. Wird er lieber dann still sein, dann weiß ich nicht. Aber ich möchte dieses Ziel wirklich anstreben. Und ihr?